Hallo und herzlich willkommen zu Folge 48 von Berührpunkt. Mein Name ist Marvin. Schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn ich euch mitnehme auf meine Reise als digitaler Pionier, Maker, Designer, Tech-Nerd, Developer und. Wie geht's euch? Ich hoffe, eure Woche war gut. Ja, wir hatten so eine Mischung aus Bombenwetter und Sheetwetter. Es ist Samstag. Ich nehme den Podcast ausnahmsweise samstags auf, weil die Woche so vollgepackt war. Ich war die letzten Tage auf dem Q-Summit. Was wirklich eine wundervolle und coole Konferenz war. Der Hackathon hat leider nicht geklappt bei mir. Aber trotzdem habe ich viele Leute kennengelernt, viele tolle Vorträge gehört, viele Workshops besucht und einfach wieder ganz viele tolle Inspirationen mitgenommen. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und dann habe ich auch noch gestern meinen ersten richtigen eigenen kleinen Design Thinking Workshop gegeben. Na ja, klein, das ganze Ding ging 8 Stunden. Es war ein Brett. Ja, es war super, super spaßig. Ich habe echt eine Menge gelernt. Es waren tolle Teams dabei. Und ja, ich bin jetzt irgendwie so im Podcast-Mode angekommen und da freue ich mich riesig drüber und habe da richtig Bock drauf, in der Zukunft noch mehr zu machen. Und ja, die Ruhe vor dem Sturm ist jetzt leider so ein bisschen verzogen. Ja, es gibt mächtig was zu tun. Ja, Uni, Arbeit, Sport und. Aber ha, irgendwie, ich liebe es ja auch. Ja, immer auf Achse, immer was zu tun. Dieses Gefühl von Langeweile, das killt mich irgendwie nämlich. Das kann ich nicht ausstehen. Ja, es muss immer irgendwas geben, was man tut. Deswegen auch immer auf der Suche nach neuen Challenges. Auch in einem Blogpost habe ich geschrieben. Falls ihr den noch nicht gelesen habt, ist nur ein kleines Update. Aber ja, auf jeden Fall lesenswert, würde ich mal sagen, so in Eigenwerbung. Ich habe aber auch noch ein anderes Follow-up. Vor ein paar Folgen habe ich ja mal dieses Startup Luminary erwähnt, was sozusagen das Netflix für Podcasts sein will. Und die sind jetzt gelauncht, ja, sind offiziell online. Und für $7.99 sieht das Line-Up auch schon echt heftig aus. Und ich bin super gespannt, wie sich das Ganze durchsetzen wird und ob überhaupt das Ganze irgendwie sich am Markt etablieren wird, weil Podcasting ist ja vom Gedanken her eigentlich so was komplett anderes, dass ich einfach meine Gedanken teile und alles komplett kostenlos zur Verfügung stelle. Und ja, die Podcasting-Community ist wirklich sehr zuvorkommend und auch eine sehr positive Community. Und es ist halt mal interessant, dass ein Player wirklich so dieses Ding sieht, okay, wenn du exklusiven Content haben willst, bezahlst du auch gefällig dafür und dafür kriegst du ja keine Werbung. Bin gespannt, ob sich da Leute in die Richtung der Podcasts ziehen lassen, aber ja, auch gerade, vielleicht auch, weil echt populäre Shows, wie zum Beispiel Reply All oder auch das ganze Gimlet-Netzwerk, die jetzt schon bei Spotify sind, die wurden jetzt vor kurzem acquired mit Anchor zusammen. Und da bin ich echt gespannt, wie der Content für diese Macher von Luminary, ja, was die da aus dem Hut zaubern. Ja, die ersten Shows stehen schon fest. Ich habe mal alles in die Shownotes gepackt und deshalb könnt ihr es auch gerne auschecken. Und ich würde sagen, wir legen dann auch gleich los. Heute haben wir eine bunte Mischung aus ein paar News, einen coolen Artikel über Browser, dann noch News über den Google Chrome Browser, ein neues Feature. Und dann gehen wir so ein bisschen auf die User Experience oder User Experience Guidelines für Kinder ein. Ja, also es wird auf jeden Fall spannend. Machen wir nämlich auch gleich machen wir auch gleich weiter mit ein paar News und interessanten Links, die ich gefunden habe diese Woche. Ich habe nur zwei gefunden diese Woche. Oh Gott, was ist heute mit der Sprache los? Samstagmorgen ist irgendwie nicht die Zeit zum Podcast aufnehmen. Ich habe diese Woche nur 2 Links gefunden, weil ich viel auf Achse war, aber einen sehr interessanten Artikel, den ich wirklich schon länger auf der Liste habe und mit euch teilen wollte, mit dem Namen Paint a Picture, Not the Frame, How Browsers Provide Everything Users Need. Eine Warnung, der Artikel ist wirklich sehr lange zu lesen, aber unfassbar interessant. Und im Grunde geht es darum, wie Browser eigentlich alle nötigen Features bereitstellen, um die User Experience zu verbessern. Ja, ob das jetzt eine App oder beim Browsen ist, im Internet einfach komplett alles drum und dran. Und Browser sind eigentlich ja der konstante Container, wenn wir irgendwie im Web surfen. Ja, das ist die Konstante eigentlich. Denn die Seiten ändern sich immer, aber der Rahmen von diesem Bild bleibt eigentlich gleich. Und so krasse Unterschiede gibt es ja bei den verschiedenen Browsern in ihrer Funktionalität so gar nicht. Ja? Also alle sind so ein bisschen, ja, man weiß einfach, dass es ein Browser ist. Und wir klicken links, wir surfen auf Seiten und manchmal entdecken wir auch irgendwas Neues, wie zum Beispiel damals, als diese ersten, wie hießen die, Scroll-to-Top-Buttons kamen. Ja, mit Klick wird man dann zu Beginn, wird man wieder auf den Start der Webseite quasi zurückgespult oder es wird einfach hochgescrollt automatisch. Und das ist genau so ein Beispiel, weil dieses Verhalten ist eigentlich eine Browserfunktion. Ja? Das kann man irgendwie über die Scrollbar machen oder es gibt auch verschiedene Shortcuts auf verschiedenen Systemen. Und es ist zwar ein wenig versteckt, aber der Browser stellt sowas bereit. Und das ist nicht das letzte Beispiel. Da gibt es so unendlich viele in dem Artikel über Scrollbar-Funktionen, Text-Highlighting, Schriftgrößen, Kontrastmodi und. Und es wird wahrscheinlich noch viel mehr in Zukunft geben. Also ich glaube, Browser werden bestimmt nicht stehen bleiben. und werden sich definitiv weiterentwickeln. Aber im Grunde geht es ja immer um eins, ja, die bestmögliche und robuste User Experience für den Nutzer bereitstellen. Und da gibt der Artikel echt interessante Guides und auch coole, sag ich mal so, Design-Pattern, die man eigentlich kennt und schon gesehen hat, aber nicht direkt wusste, dass es eigentlich eine Browser-Funktionalität ist, die so ein bisschen ja, extern verkörpert wurde. Der nächste Link, den ich mir das teilen möchte, beschäftigt sich auch mit Browsern. Eher gesagt mit einem Browser, und zwar Google Chrome. Der bekommt nämlich ein Feature, auf das man lange gewartet hat und was man aus anderen Browsern vielleicht schon kennt, nämlich einen Reader-Mode. Wer es nicht weiß, was es ist, im Safari oder im Firefox ist das schon länger vorhanden. Es ist ein, sag ich mal, gerade wenn du sehr textlastige Websites hast, wie zum Beispiel Blogposts oder irgendwelche Artikel in den News oder von Nachrichten oder so, kannst du mit diesem Reader-Mode auf ein sehr minimalistisches Interface umschalten, ne? Mit Fokus auf diese Reading-Experience. Ja? Also das ganze unnötige Interface wird rausgefiltert und du kannst dich wirklich auf den Text fokussieren, hast dann noch so verschiedene Anpassungsmöglichkeiten. Und ich mag diese Lesemodi super gerne, nutze den im Safari-Browser super viel und ich bin gespannt, wie oder ob Google das mit einem anderen Service vielleicht irgendwie koppeln wird, wie zum Beispiel Firefox es mit Pocket gemacht hat. Das geht ja super gut auf. Und da bin ich gespannt einfach, was da in Zukunft kommen wird. So, heute im Design-Part fokussieren wir uns mal in den nächsten beiden Folgen eigentlich auf eine bestimmte Gruppe im UX-Design, also eine bestimmte User-Gruppe. Und im ersten Teil geht es um Kinder. Ja? Anwendungen für Kinder werden, glaube ich, immer populärer und wichtiger. Da gibt es auch super viele Studien dafür, auf die ich jetzt gar nicht so eingehen will. Aber wenn man mal für Kinder eine Anwendung designt hat, merkt man, dass die User Experience oder die Anforderungen an die User Experience so grundlegend anders sind. Das ist echt der Wahnsinn. Und man muss ganz anders denken. Ja. In den letzten Jahren gab es enorm viele Studien dazu, betreffend halt diese User Experience zwischen 3- und 12-Jährigen. Und da muss man als Designer wirklich heftig umdenken. Ich habe es auch schon mal gemerkt, dass man da einfach nicht, ja, diese alten UX-Guidelines, die man vielleicht aus ganz normalen Anwendungen kennt, die gelten da manchmal gar nicht, ja. Für Kinder gelten da einfach andere Regeln. Und wir schauen einfach mal auf die Ergebnisse dieser Studien und schauen uns an, was gleich ist, was so ein wenig unterschiedlich ist, wo es ein paar Parallelen gibt, aber auch was wirklich komplett unterschiedlich ist. Und ja, dabei sind es eigentlich auch nur drei Dinge, die wirklich gleich sind, nämlich allgemeine Conventions, ja, also wie so eine Anwendung aufgebaut ist, so sage ich mal, nicht die Navigation, aber so die Struktur, der Logikflow von so einer Anwendung. Die Eingabe ist gleich, also beide Gruppen, egal ob Erwachsene oder Kinder zwischen 3 und 12 Jahren, nutzen Touchscreens, also nutzen den Finger quasi zur Eingabe. Und der erste Eindruck ist enorm wichtig bei beiden. Ja? Also wenn man innerhalb von 30 Sekunden merkt, okay, die Anwendung ist nichts für mich, dann fliegt die meistens wieder vom Device runter oder man benutzt sie gar nicht mehr. Und das ist bei Kindern und bei Erwachsenen gleich. Aber was für Dinge sind denn unterschiedlich? So wenigstens ein bisschen, sage ich mal. Da gibt es einmal diesen Willen zu warten. Also bei Kindern ist es wirklich, die sind manchmal extrem ungeduldig. Und wenn der Screen nur ein bisschen länger als nötig lädt oder irgendwie, ja, sag ich mal, sich rauszögert, dann wird die Anwendung meistens einfach weggeschossen und man benutzt sie nicht mehr. Bei Erwachsenen ist man dann noch ein wenig geduldiger, aber ihr kennt es ja selbst, wenn irgendwie was mal länger als 3 Sekunden lädt, dann verlierst du einfach deinen Nutzer, ja, und da muss man wirklich sehr, sehr stark aufpassen. Redundante Navigation ist bei Kindern sehr, sehr, sehr verwirrend. Die kommen damit überhaupt nicht klar, wenn es irgendwie verschiedene Tabs in Tabs gibt oder es gibt irgendwie eine Bottom-Navigation-Bar und dann noch irgendwie eine Top-Bar oder sowas. Das ist sehr, sehr verwirrend für Kinder. Und bei Erwachsenen, ich merke es bei mir selbst ja auch, dass ich auch manchmal verwirrt bin davon, wenn irgendwo dann Tabs erscheinen und ich habe irgendwie noch einen Navdraw oder unten irgendwie noch eine Bottom-Navigation-Bar oder sowas. Also redundante Navigation sollte man sowieso am besten vermeiden. Backbuttons ist auch ein ganz lustiges Ding, weil Backbuttons werden von Erwachsenen so viel genutzt. Ich glaube, ihr kennt das ja, dass auch in diesen Human Interface Design Guidelines oder auch in jeder Native App eigentlich von iOS sind diese Backbuttons oben links meistens drin. Und die werden auch wirklich regelmäßig genutzt, aber bei Kindern werden die fast gar nicht genutzt, nur wenn die wirklich sehr populär direkt im Interface irgendwie drin sind. Reading. Kinder haben da einfach nicht immer die Fähigkeit, irgendwie informative Texte zu lesen. Und bei Erwachsenen ist es meistens so, die lesen sich auch nicht den kompletten Text immer durch, sondern scannen eigentlich nur so nach den wichtigsten Infos. Und was zur Lese-Experience auch noch so ein bisschen dazugehört, ist die Font-Size. Ja, also bei Kindern muss die Font-Size eigentlich immer ein bisschen größer sein. Da geht man so ungefähr von einer Font-Size, von einer Base-Font-Size von 14 aus. Und bei Erwachsenen sind es meistens so ungefähr 12. Scrolling ist auch lustig, da hat man coole Bemerkungen oder Beobachtungen gemacht. Scrolling wird nämlich meistens bei den Kindern vermieden. Das heißt, die wollen gar nicht so viel rumscrollen in ihrer Anwendung. Die wollen einfach nur ein Interface haben und dann irgendwelche Buttons drücken. Und bei Erwachsenen geht es so ein bisschen in die Richtung, dass man auch schon mal Inhalt kann, der scrollbar ist. In puncto Gesten, was ja auch irgendwie so ein bisschen ins Scrolling reinzählt, geht es bei Kindern meistens um wirklich sehr einfache und sehr große Aktionen, die wirklich ein bisschen grob mechanischer sind. Und das unterscheidet sich so ein bisschen auch von den Erwachsenen oder von der normalen User Experience, sag ich mal, die auch sich auf einfache Gesten beschränken sollte. Dass man dann nicht irgendwie mit drei Fingern irgendwie einen Dreieck zeichnen oder irgendwie sowas mega Komplexes machen. Da sollte man sich wirklich auf einfache Gestik beschränken. Und ein interessanter Punkt ist noch die Suche. Ja, Suche ist eigentlich unser Haupteinstiegspunkt für das Web im Allgemeinen. Ja, ich öffne meinen Browser, suche irgendwas oben in der Navigation Bar oder in der Search Bar und gelange dann sozusagen so in meine Webergebnisse rein. Und bei Kindern läuft es viel mehr über Bookmarks. Wirklich sehr, sehr interessant. Es sind so ein bisschen die kleineren Unterschiede, die es gibt. Aber es gibt auch noch sehr, sehr große und wirklich ja, markante Unterschiede, die ich sehr, sehr interessant fand. Zum Beispiel das allgemeine Ziel einfach der Anwendung. Das ist ja bei den meisten Anwendungen irgendwie Kommunikation oder Produktivität oder irgendwie sowas. Aber bei Kids ist es meistens wirklich nur aufs Entertainment beschränkt, was ich echt spannend finde. Also auch wenn man irgendwie eine App bauen will, die vielleicht so einen übergeordneten Zweck wie Education hat, sollte man immer diesen Entertainment-Purpose wirklich an erster Stelle stellen. Was darunter auch noch so ein bisschen fällt, ist das ganze explorative Verhalten. Ja, also bei uns oder bei normaler User Experience ist es meistens so, dass es irgendwie so einen Main Path gibt. Ich habe ganz klar im Kopf, was will ich tun mit der Anwendung, warum habe ich die jetzt geöffnet und habe dann wirklich einen Pfad, einen, sage ich mal, Happy Path, den ich verfolge und will dann meine Aufgabe erledigen. Bei Kids ist es aber meistens so, dass die wirklich enorm viele Dinge ausprobieren. Ja, die schauen, okay, der Button leuchtet da, ich klicke mal hier drauf, mal da, mal gucken, was passiert. Also wirklich sehr, sehr explorativ, das komplette Gegenteil davon. Und was manchmal auch viel genutzt wird in Anbindung für Kids, sind Metaphern. Ja, also man kann viel mit Bildern arbeiten, man kann Sachen sehr bildlich beschreiben, man kann dadurch Dinge einfach weniger abstrakt darstellen und das ist bei Kids gerade sehr hilfreich, bei Erwachsenen, sage ich mal, auch meistens sehr, sehr ablenkend, weil einfach der Content visuell überladen ist. Und dann gibt es, ja, sage ich mal, bei Kids auch noch so das Thema immer physische Limitierung. Ja, also ich bin meistens in einem Umfeld dann oder bei Usern, die ein bisschen langsamer sind, noch nicht so eine gute Kontrolle über Maus haben, beziehungsweise halt ja bei Erwachsenen, die halt eigentlich keine Limitierung haben. Und das muss man auch natürlich irgendwie im User-Interface abbilden. Ja, also keine kleinen Buttons jetzt irgendwie, nichts irgendwie, wo viel Fummelarbeit vonnöten ist, ja, keine ja, Zentimeter genauen Scrolls oder irgendwie sowas. Also das muss wirklich sehr gut positioniert und sehr gut skaliert werden, auch alles. Zum Thema Sound, ich kenne es von mir selbst, ich kann einfach Sound in Apps irgendwie nicht leiden. Ich stelle es sofort immer alles aus. Und bei Kids ist es so, dass die auf Sound total abfahren, haben diese Studien festgestellt. Also wenn da wirklich irgendwie ein cooler Sound im Hintergrund ist, wird die Anwendung als viel, viel angenehmer wahrgenommen. Werbung ist auch ein geiler Punkt, das fand ich echt interessant, weil wir hassen ja einfach Werbung. Ja. Wenn ich irgendwie eine Anwendung habe, die mit Werbung zugeklatscht ist, das will ich einfach echt nicht. Und bei Kids, die können den Content von Werbung gar nicht unterscheiden. Das ist auch was super Interessantes. Die wissen gar nicht, dass es überhaupt Werbung ist. Ja. Und natürlich ist bei Kids auch dieses Age-Targeted Design, also dass ich wirklich mein Design auf meine Altersgruppe abstimme, enorm wichtig. Ja. Also wirklich ist ein essentieller Punkt. Und bei uns ist es nicht so mega wichtig. Klar, da gibt es nochmal so Untergruppen wie Senioren oder sowas im Erwachsenenpart, aber ich sag mal, da ist dieses Age-Targeted-Design nicht so super wichtig, weil es einfach eine viel größere Gruppe anspricht, als, sage ich mal, 3- bis 12-Jährige. Also, wie ihr gemerkt habt, es sind unfassbar viele Dinge, auf die man da als Designer achten muss und das ist erst die Spitze des Eisbergs. Ich glaube, da gibt es noch so viel mehr. Es gibt auch verschiedene Untergruppen von Kindern und nochmal dann ganz andere Anforderungen. Es gibt auch im Erwachsenenbereich natürlich super viele Untergruppen. Ich habe irgendwie eben schon Senioren angesprochen. Es gibt auch Menschen mit Behinderungen, die irgendwie eingeschränkt sind. Es sind auch super viele Sachen, an die man einfach denken. Und diese Inclusive Design Patterns werden in der letzten Zeit einfach immer wichtiger und ist einfach eine tolle Bewegung, die ich da sehe, auch bei UX-Designern und in der Design-Community. Einfach eine tolle Sache. Und eine Untergruppe von Kindern schauen wir uns das nächste Mal genau an, beziehungsweise eigentlich sind es keine Kinder mehr, aber wir schauen uns trotzdem eine Untergruppe von Usern an, nämlich das nächste Mal Teens. Ja, und das wird bestimmt auch super spannend. Ja, one cool thing am Ende eigentlich. Ich habe es am Anfang der Woche schon gesagt, bei mir war die Woche so viel los. Ich war jetzt ja auf dem Q-Summit ein paar Tage und das ist eigentlich auch mein cool thing. Ich fand das wirklich eine coole Konferenz hier in Mannheim an der Uni und einfach Hut ab, was da auf die Beine gestellt wird, was da für ein tolles Publikum immer am Start ist, wie das alles organisiert ist, was für coole Workshops und Keynotes da am Start sind und diesmal auch mit dem Hackathon. Also wirklich eine mega, mega tolle Sache und man muss sich mal überlegen, dass das ganze Ding ja von Studenten der Uni Mannheim auf die Beine gestellt wird. Und das finde ich einfach echt enorm spannend, weil das sind nicht alles irgendwie studierte Eventmanager oder so. Ja, also die haben auch noch andere Sachen im Kopf, als nur das ganze Jahr diese Konferenz zu organisieren. Und dafür stellen sie einfach immer wieder was sehr Cooles auf die Beine. Am ersten Tag hat das Wetter noch mega mitgespielt. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Ich hoffe, dass die Konferenz nächstes Jahr wieder am Start sein wird. Werde da wieder am Start sein. Vielleicht auch mit, ja, keine Ahnung, vielleicht auch mal mit ein paar Leuten oder so von meiner Firma. Und dann, ja, bauen wir vielleicht mal beim Hackathon auch diesmal coole Sachen. Vielleicht auch wieder mit dem David zusammen. Aber auf jeden Fall mein cool Thing für die Woche: das Q-Summit in Mannheim. Die Konferenz für Innovation und Entrepreneurship. Und ja, ich muss jetzt auch noch so ein bisschen innovative sein. Ich muss nämlich noch an einer Präsentation weiterschrauben. Ja, das Wochenende sieht ein bisschen nach Schiedwetter aus, aber wir machen das Beste draus. Ich wünsche euch natürlich ein wunderschönes Wochenende. Keep creating awesome stuff. Bis dann. Berührpunkt wird produziert von Marvin Messenzehl. Dieser Podcast ist eine eigenständige Entwicklung und Produktion, welche in keinster Weise durch finanzielle Mittel oder Sachmittel in irgendeiner Form unterstützt wird. Wenn dir der Podcast gefällt und du ihn unterstützen willst, würde ich mich über eine positive Bewertung auf iTunes sehr freuen. Erzähle auch gerne deinen Freunden und Kollegen davon und teile es. Bei Fragen, Feedback, Anregungen oder auch Kritik gerne per Mail an hello@marvinmessenzehl.com. Oder direkt auf Twitter oder Instagram an @yomarvin. Y-O-O Marvin. Klein und zusammen. Meinen Blog findest du auf marvinmessenzehl.com. Dieser Podcast wird auf allen üblichen Podcast-Portalen veröffentlicht.